Ja, liebe Gemeinde, in den letzten zwei Jahren gibt es ein Thema, das ist irgendwie allgegenwärtig, aus den Nachrichten kaum wegzudenken, nämlich Corona. Erst war es eine große Unbekannte, dann war es der Grund für viele schwer erkrankte Menschen. Ja, und inzwischen ist es nur noch das zweitwichtigste Thema in unseren Nachrichten. Und trotzdem haben diese zwei Jahre Pandemie ihre Spuren bei uns hinterlassen. Unser ganzes Verhältnis zum Thema Gesundheit hat sich verändert. Wir geben einander nicht mehr ganz so unbefangen die Hand, wie wir es früher immer getan haben, oder nehmen uns gar in den Arm. Abstand halten ist normal geworden. Masken sind unsere Alltagsbegleiter. Diese Krankheit, sie hat unser Miteinander verändert. Und all diese Veränderungen, die werden ganz verschieden wahrgenommen. Darüber will ich hier heute gar nichts sagen. Was aber sehr auffällig ist, ist die Wahrnehmung von Krankheit allgemein. Während diese eine Krankheit die Nachrichten beherrscht, sind viele andere scheinbar komplett vergessen. Doch es gibt sie immer noch. Von der normalen Erkältung bis hin zum Krebs. Und ich denke, jeder von euch kennt auch seine ganz persönlichen, typischen Wehwehchen, die er so hat, die immer mal wieder aufkommen. Ob das der Rücken ist wie bei mir, das Knie, das Herz oder was nicht alles krank werden kann an unserem Körper und auch an unserer Seele. Krankheit ist ein Thema, an dem im Leben niemand vorbeikommt. Und obwohl Krankheit so absolut normal ist im Laufe des Lebens, ist sie für uns doch immer auch eine Zeit der Schwäche, der Hilflosigkeit. Denn wenn auch nur ein Teil von unserem Körper krank ist, dann leidet der ganze Körper mit. Und deswegen ist auch Krankheit für die wenigsten Leute etwas Erstrebenswertes. Krankheit macht keinen Spaß, Krankheit ist nervig. Und genau deswegen gehen wir zu Ärzten, damit wir möglichst bald wieder fit sind. Die können uns dann Schmerzmittel, Antibiotika und ähnliches Zeug geben, womit sie uns so vollpumpen, damit wir uns endlich wieder besser fühlen. Oder sie schreiben uns einfach krank, damit wir guten Gewissens mal ein paar Tage im Bett bleiben können, um uns auszukurieren. Und nun könnte man natürlich fragen, was macht denn jetzt den Unterschied bei Christen im Verhältnis zum Rest der Welt? Was machen die anders, wenn sie krank sind? Gibt es da was? Gibt es irgendetwas, was wir tun, was andere nicht auch tun würden? Zum Arzt gehen, Tabletten nehmen, sich krank schreiben lassen, das machen ja alle. Irgendwie. Aber was macht ein Christ Besonderes, wenn er krank ist? Oder sie? Ich würde sagen, in den meisten Fällen macht er gar nichts anders. Was sollte er denn auch anders machen? Und genau bei dieser Frage, was sollte er anders machen, setzt unser Bibeltext für heute ein, nämlich aus Jakobus 5, die Verse 13 bis 18. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Entschuldigt, trockener Hals. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, auf dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen. Und die Erde brachte ihre Frucht. Jakobus bringt hier etwas ins Spiel, an dass wir oft gar nicht denken, wenn wir krank sind. Nämlich das Gebet. Aber er bringt das Gebet nicht nur beim Thema Krankheit ins Spiel, sondern ganz allgemein. Für ihn gehört das Gebet in Freud und Leid dazu. Wenn es mir gut geht, dann soll ich Gott Loblieder singen. Und wenn ich leide, dann soll ich beten. Ich danke dir. Jakobus ermutigt uns also zuallererst dazu, uns Gott in jeder Lebenslage mitzuteilen. Gott will unser ganzes Leben mit uns teilen. Er will nicht nur der Notnagel sein oder nur der Empfänger von Dank und Lob. Egal wie es mir geht, ich darf mich ihm mitteilen. Und es ist ein Vorrecht. Wir haben in jeder Lebens- oder Gefühlslage jemanden, an den wir uns wenden können. Und das haben wir eben auch in der Krankheit. Auch da darf das Gebet eine Rolle spielen und gerade dort, wo ich schwach, wo ich angreifbar bin, darf ich mich dieser Liebe Gottes anbefehlen. Wenn ich krank bin, dann darf ich die Ältesten der Gemeinde zu mir rufen, damit sie für mich beten können. Und ich finde es wichtig, dass hier sehr klar steht, dass es der Kranke ist, der die Ältesten zu sich ruft. Warum? Weil es damit auch der Kranke ist, der darüber entscheidet, ob er für sich beten lässt oder nicht. Es ist nicht Aufgabe der Ältesten, bei jedem Kranken aufzutauchen, sobald sie davon hören, dass der krank ist, sondern sie kommen, wenn sie gerufen werden. Allein dieses Rufen der Ältesten, das ist ja schon ein Glaubensschritt des Kranken, den er geht. Und Jakobus, der geht ganz selbstverständlich davon aus, dass eine Gemeinde Älteste hat. Sie gehören für ihn unbedingt zur Struktur einer Gemeinde dazu. Und ihre Aufgabe ist neben der Leitung der Gemeinde und der Lehre eben auch die Seelsorge. Und zu der gehört das Krankengebet dazu. Und obwohl dieser Text relativ kurz ist, so erfahren wir doch viel darüber, wie dieses Krankengebet aussehen soll. Wir haben eine Gebrauchsanweisung. Tolles Bild. Die Ältesten sollen über dem Kranken beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und so ein Krankengebet, das finden wir nicht nur bei Jakobus, sondern auch Jesus, der seine Jünger aussendet, sagt ihnen, sie sollen hingehen, sie sollen die Kranken salben, um sie zu heilen. Jakobus knüpft hier also in seinem Brief an etwas an, was Jesus schon seinen 12 Aposteln so aufgetragen hat. Ist bezeichnend, ne, dass ich jetzt huste, die ganze Zeit. Das Salben mit Öl, das ist für die meisten irgendwas Exotisches oder Fremdes. Oder wer von euch wurde schon mal mit Öl gesalbt, als er krank war? Wenige. Übersichtlich. Die Salbung mit Öl, das ist nichts Magisches, das ist kein magisches Handeln oder Ähnliches, sondern die Salbung ist Symbol der Heilung durch Gott. Mit dieser Salbung wird erfahrbar, erlebbar. Gott wendet sich mir zu. Es ist der äußere Ausdruck des Wirkens Gottes an mir. Die äußere Erfahrbarkeit des Wirkens Gottes, die ist wichtig, um auch den eigenen Glauben zu stärken. Und dafür ist das da. Und dennoch ist es nicht das Öl, in dem die Kraft zur Heilung liegt, sondern das Wirken Gottes ist vom Gebet abhängig. Die Fürbitte im Namen Jesu für den Kranken, das ist die eigentlich zentrale Handlung. Das Gebet des Glaubens. Das ist es, was die Kraft hat, Gott in Bewegung zu versetzen. Dieses Gebet des Glaubens, es ist ein Gebet, was ganz spezielle Merkmale hat. Das erste Merkmal dieses Gebets ist das Beten im Namen Jesu. Die Ältesten sollen sich in ihrem Gebet eben nicht auf sich selbst verlassen, sondern auf die Vollmacht, die ihnen Jesus in ihrem Amt gegeben hat. Wenn wir im Namen Jesu beten, dann macht das immer deutlich, dass der Handelnde nicht wir sind, sondern Jesus ist derjenige, der hier dem Kranken etwas Gutes tut. Und darin steckt auch das zweite Merkmal des Gebets des Glaubens. So ein Gebet gründet sich auf den Verheißungen, die Jesus uns gegeben hat. Wie zum Beispiel diese hier. Jesus sagte, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nur wer daran glaubt, dass solche Verheißungen Jesu wirklich stimmen, ja, der kann auch ernsthaft dieses Gebet des Glaubens sprechen. Und das dritte Merkmal des Glaubensgebets ist für mich die Demut. Denn nur wenn ich mich Gott unterordne im Gebet, kann ich auch auf seine Gnade hoffen. So wie Jesus, der auch betet in Gethsemane, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gott ist Gott und er ist nicht unser Wunschautomat. Er entscheidet, ob, wie und wann er auf ein Gebet reagiert. Uns bleibt nur das Bitten. Aber Gott entscheidet, was er für gut hält, und er wird seinen Willen tun. Das Gebet des Glaubens, es ordnet sich also ganz bewusst dem Willen Gottes unter. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, besonders dort, wo wir das Wunder vielleicht nicht erleben, auf das wir vielleicht gehofft haben. Und wenn man diesen Text genau liest, dann fällt einem auf, dass hier nichts davon steht, dass jeder Kranke durch so ein Gebet sofort geheilt wird. Die Zusage, die wir bei Jakobus finden, ist folgende. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Diese Hilfe und das Aufrichten durch Gott, das muss nicht zwingendermaßen heißen, dass derjenige körperlich gesund wird. Sondern es kann eben auch heißen, dass Gott ihm in seiner Krankheit beisteht. Dass er ihm Hoffnung gibt. Oder ihm einfach auch die Kraft gibt, dieses Leid zu ertragen. Bei aller Fürbitte für unsere Kranken dürfen wir nie vergessen, dass es letztlich Gott ist, der entscheidet, was genau dran ist in diesem Moment. Er entscheidet, ob, wann und wie jemand gesund wird. Aber wir haben hier die Zusage, dass Gott sich dem Kranken zuwenden wird, wenn er die Ältesten über sich beten lässt. Und diese Zuwendung Gottes, die ist oft viel wichtiger als eine körperliche Genesung. Zu erleben, Gott lässt mich im Leid nicht allein, sondern er trägt mich hindurch. Sowas kann einen oft viel näher zu Gott hinbringen als so eine spontane Heilung. Und nächste Woche habe ich schon wieder vergessen, dass ich krank war. Gerade weil dieses Gebet für die Kranken kein Heilungsautomatismus ist, ist er auch kein Ersatz für den Arztbesuch. Natürlich darf und soll ich zum Arzt gehen, wenn ich krank bin. Dafür hat ja Gott auch Menschen in diesen Beruf gestellt, damit sie eben den Kranken im Rahmen ihrer Möglichkeit helfen können. Also eine Behandlung durch den Arzt und das Gebet für den Kranken sind keine Sachen, die sich gegenseitig ausschließen, sondern sie sollten vielmehr miteinander einhergehen. Denn dieses Gebet, das kann auch da noch wirken, wo ein Arzt schon längst seine Grenzen erreicht hat. Und Gott kann einem Kranken Gutes tun durch das Gebet und durch das Handeln eines Arztes. Ein weiterer wichtiger Grund, warum das Krankengebet und der Arztbesuch nebeneinander stehen, liegt in dem Begriff, der hier auch im Text auftaucht, nämlich diesem Zusammenhang zwischen Sünde und Vergebung. Ja, auch beim Krankengebet spielt das Thema Vergebung eine große Rolle. Aber auch hier sind es nicht die Ältesten, die jetzt fragen, ja, was hast du denn für eine Sünde? Komm, rück's raus. Sondern wenn der Kranke Sünde getan hat, dann soll er sie bekennen. Und die Ältesten übrigens auch. Einander die Sünden bekennen. Und dann sollen die Ältesten für ihn beten und ihm die Vergebung zusprechen. Also auch hier soll wieder der Kranke derjenige sein, der so etwas anspricht, wenn es nötig ist. Das heißt aber auch, dass der Kranke selber prüfen muss, ob es jetzt Sünde gibt, wo er Vergebung braucht. Aber was hat denn nun Sünde und Vergebung mit unserer Gesundheit zu tun? Es gibt ja manchmal so Leute, die sagen, ja, wenn du krank bist, dann ist Sünde in deinem Leben. Ist es doch so, dass Krankheit immer Folge von Sünde ist? Müssen wir immer Buße tun, um gesund werden zu können? Und da hat die Bibel eine sehr klare Antwort für uns, nämlich ein klares Nein. Krankheit ist nicht immer Folge von Sünde. Da sehen wir zum Beispiel bei der Heilung des Blindgeborenen. Jesus selbst trifft da die Aussage, der ist nur blind, damit an ihm die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden kann. Oder bei Hiob. Der wird krank, weil der Teufel ihn versucht, aber nicht, weil er selbst gesündigt hat. Aber Sünde kann ein Grund für Krankheit sein. Denn erst mit dem Sündenfall kamen ja überhaupt Krankheit und Tod in diese Welt. Und sogar die moderne Medizin hat inzwischen diesen Zusammenhang zwischen geistlichem und körperlichem Ergehen festgestellt. Menschen, die an ihrem Geist oder ihrer Seele krank werden, ja, die sind in Folge oft auch körperlich krank. Sünde kann also eine Ursache von Krankheit sein, muss sie aber nicht. Was Sünde aber auf jeden Fall tut, ist sich dem Wirken Gottes in den Weg stellen. Also kann so eine vorhandene Sünde auch so einer Heilung durch Gott im Weg stehen. Damit Gott an mir wirken kann, muss ich das ablegen, was ihn davon abhält. So wie ich mich bei der Untersuchung durch einen Arzt, muss ich mich auch ausziehen, oder? Oder wie soll der meinen gebrochenen Arm begutachten, wenn er noch in der Jacke steckt? Und genauso können wir von Gott nicht erwarten, dass er an uns wirkt, wenn wir gleichzeitig an der Sünde festhalten. Wenn ich Sünde in meinem Leben erkenne, dann ist es wichtig, dafür um Vergebung zu bitten, damit Gott freie Hand hat, um an mir zu wirken. Und das gilt nicht nur dann, wenn ich krank bin. Deshalb ist Sündenbekenntnis und Vergebung auch ein wichtiger Teil des Krankengebets. Wenn denn eine Sünde da ist. Es darf hier nämlich auch nicht gesetzlich verstanden werden. Wenn sich jemand keiner Sünde bewusst ist, dann ist das so. Da muss man nicht nachbohren, bis man irgendwas an den Fingern herbeigezerrt hat. Nur wenn der Kranke sich der Sünde in seinem Leben bewusst wird, dann soll er diese auch bekennen. Es geht hier darum, dass der Mensch in jeder Beziehung wieder gesund werden kann. Der soll eben nicht nur körperlich gesunden, sondern gerade auch in seiner Beziehung zu Gott. Deswegen sollen die Ältesten für diese Vergebung beten und sie sollen sie auch zusprechen. Und die Zusage, die in diesem Text steht, ist eben diese, dass Gott heilen kann, wenn wir vorhandene Sünde bekennen und die Ältesten über uns beten lassen. Aber nie darf es zu einem Zwang zum Sündenbekenntnis werden. Dass wir einander unsere Sünden bekennen dürfen, das ist ein Vorrecht, das ist etwas Wunderbares. Das darf nie als Zwang missverstanden werden. Wir sind befreit dazu, dass wir Sünde ablegen dürfen. Ich darf meine innerliche Last bei Gott abgeben. Ich darf sie an Jesu Kreuz hängen. Ich darf erleben, wie mir Bruder oder Schwester im Herrn diese Vergebung zuspricht. Das ist Befreiung und das ist niemals Zwang. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit für einen Kranken, dass er auch erleben kann, wie Gott ihn in seiner Ganzheit gesunden lassen will. Nämlich an Körper, Seele und Geist. Das Krankengebet, das ist eine wunderbare Möglichkeit, um Gott darum zu bitten, an einem Menschen zu wirken, wenn der seine eigene Schwäche erlebt. So wie Gott es auch Paulus zuspricht, der ja selbst sehr gelitten hat. Er hatte diesen sogenannten Pfahl im Fleisch. Und Gott spricht ihm zu, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Das Krankengebet ist dafür da, dass Menschen genau das erfahren können, wie Gottes Kraft in ihnen mächtig wird. Und genau deshalb schreibt Jakobus auch, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und mit Gerechten, da sind die gemeint, die durch Christus gerechtfertigt sind. Von uns aus können wir gar nicht gerecht sein im göttlichen Sinne. Aber in Christus werden wir zu Gerechten. Damit ist das unser Beten, dem Jakobus hier so viel zutraut. Nicht von irgendwelchen abgehobenen Heiligen oder sonst was. Das ist unser Beten. Ein ernsthaftes Gebet vermag es, Gott zum Handeln zu bewegen. Sind wir uns dessen überhaupt bewusst? Wissen wir überhaupt, welche Möglichkeiten Gott uns hier mit einräumt? Ich glaube, wir haben oft noch gar nicht realisiert, was das Gebet tatsächlich vermag. Oder ihr Lieben, warum rufen wir so selten die Ältesten und Pastoren zu den Krankenbetten? Wir müssen uns klar machen, was es bedeutet, dass unser Gebet Gott zum Handeln bewegen kann. Wenn Gott handelt, dann wird die Geschichte dieser Welt umgeschrieben. Denk doch mal an Mose. Der hat Gott darum gebeten, das Volk Israel trotz ihrer Götzenanbetung nicht auszurotten. Und Gott hat sich erweichen lassen. Es würde heute kein Volk Israel geben, hätte Mose Gott darum nicht gebeten. Oder Elia, der betet und jahrelang fällt kein Regen. Ein Gebet, das Naturgewalten beeinflusst. Genauso auch bei Josua. Der betet und die Sonne geht nicht unter. Das sind scheinbar unvorstellbare Dinge, die durch das Gebet möglich werden. Weil Gebet eben Gott zum Handeln bewegen kann. Wie viel weniger ist da so eine kleine Krankenheilung? Wir müssen aufhören, auch mit unserer Kleingläubigkeit, diesen Möglichkeiten unseres Gebets und dem Handeln Gottes im Weg zu stehen. Mosua, Josua und Elia, das waren alles auch nur Menschen, genau wie wir. Und wenn wir in Christus sind, dann hat unser Gebet genau die gleiche Kraft. Also frage ich euch, warum nutzen wir dieses Gebet nicht viel, viel mehr? Warum sollen wir auf diese Möglichkeit, die Gott uns schenkt, nicht zugreifen? Ich glaube, es würde uns wirklich gut tun, wenn wir endlich begreifen, was ein ernstliches Gebet bewirken kann. Und deswegen kann ich euch hier nur ermutigen an dieser Stelle, Gebet in Anspruch zu nehmen, für euch beten zu lassen. Wenn ihr krank seid, dann ruft die Ältesten zu euch. Es gibt nichts daran, wessen man sich schämen müsste. Im Gegenteil, es ist genauso sinnvoll wie der Gang zum Arzt, wenn wir krank sind. Das Gebet, das ist sogar noch viel entscheidender, denn dabei geht es nicht nur um unsere körperliche, sondern auch um die seelische und geistliche Gesundheit. Lasst uns nicht auf dieses Eingreifen Gottes verzichten. Damit berauben wir uns doch nur selbst der Möglichkeiten, die er uns eigentlich gegeben hat. Und das gilt auch nicht erst dann, wenn der Arzt nicht mehr weiter weiß. Zu jeder Zeit dürfen wir zu Gott kommen und nicht nur erst in der letzten Verzweiflung. Also greift auf dieses Angebot Gottes in eurem Leben zurück. Er will euch Gutes tun, gerade dort, wo ihr eure Schwachheit erlebt. Gerade in Krankheit und Leid, da dürfen wir nicht auf unseren Gott verzichten. Denn ihr Lieben, in Jesus, da haben wir den einzigen Gott, der am eigenen Leib erlebt hat, was es heißt, ein Mensch zu sein. Der ganz genau weiß, was es heißt, auch Leid zu erleben. Und wir haben auch einen Gott, der heilen möchte, der uns Heil gibt. Also nehmt dieses Angebot an, nehmt es in Anspruch, lasst für euch beten. Besonders dann, wenn ihr krank seid, aber auch so. Zögert nicht, zum Telefon zu greifen oder die Ältesten persönlich anzusprechen. Denn so könnt ihr selbst erleben, was es heißt, wenn Gottes Kraft in den Schwachen mächtig wird. Lasst das Gute nicht an euch vorübergehen, sondern nehmt es in Anspruch. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns das Gebet gegeben hast, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, vor dich zu kommen, vor dir zu flehen und zu bitten. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, dem unsere Gebete nicht egal sind, sondern der hört, der reagiert und der lebendig ist. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns diesen Mut gibst, uns dafür auch zu öffnen. Dafür zu öffnen, dass dein Wirken in unserem Leben ganz praktisch und erfahrbar wird. Hilf uns da auch gegen unsere Kleingläubigkeit. Dass wir anfangen, dir zuzutrauen, dass du auf das Gebet reagierst. Herr, dir sei Lob und Ehre.